Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Videopodcasts Streitpunkte, dem Diskussionspodcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Andreas Schweiger, ich leite die Wirtschaftsredaktion der Braunschweiger Zeitung und begrüße heute ganz herzlich Herrn Bernd Osterloh. Herr Osterloh, erstmal herzlich willkommen, Herr Osterloh. Wer ihn noch nicht kennt, Herr Osterloh war lange Volkswagen-Betriebsratsvorsitzender, im Anschluss Personalvorstand der Nutzfahrzeugsparte Traton. Traton oder Traton?
Wie man es möchte.
Und heute immer noch im Geschäft als Berater. Speziell Ihr Schwerpunkt ist, glaube ich, Transformation, wenn ich es richtig verstanden habe. Also herzlich willkommen, Herr Osterloh. Eigentlich wollten wir uns ja heute unterhalten über die Autokrise im Allgemeinen und die Aufgaben der Politik nach der Bundestagswahl. Jetzt gibt es neue Verwerfungen, will ich es mal nennen. Mit den USA, mit Nordamerika. Was bedeutet das denn für die heimische Autoindustrie?
Ja, erstmal würde ich natürlich gerne allgemein beginnen. Ne? Ich meine, wenn man sich das angeguckt hat, die Veranstaltung im Oval Office mit Donald Trump, Herrn Vance und Herrn Zelensky, glaube ich, da gibt es ja, ich lese im Internet so von, sage ich mal, von der FAZ über die Welt, über die Braunschweiger Zeitung, über die Wolfsburger Allgemeine, aber Fokus, Spiegel, waren super interessante Artikel. Es ist schon eine riesen Betroffenheit, zumindest in Europa. Und die USA, zumindest aus der Berichterstattung heraus, aller Medien, die ich sehe, die ist gespalten, was das ganze Thema, sage ich mal, dieser Veranstaltung betrifft, die ja sicherlich durch das Zutun von Herrn Vance dann natürlich auch mit einer direkten Auseinandersetzung mit Herrn Trump dann sicherlich aus den Fugen geraten ist, um es mal so zu formulieren.
Aber also, vielleicht auch aus den Fugen geraten sollte.
Ja, das, man kann schon sagen, das war vielleicht geplant oder dass man wollte vielleicht in diese Richtung auch gehen. Ich meine, Donald Trump hat versprochen, dass er den Ukraine-Krieg innerhalb von einem Tag beendet. Und er braucht natürlich jetzt auch einen Schuldigen, der dann auch sagt, oder der daran schuld ist, dass das so nicht funktioniert hat. Und das, glaube ich, ist, wenn man die Berichterstattung sieht, zumindestens bei True Social und die ihm zugetanen Medien, wo ganz klar gesagt wird, Zelensky ist der Schuldige, er will den Krieg nicht beenden. Und da reden wir gar nicht über das Thema Bedingungen und. Also mir persönlich muss ich ganz offen sagen, wenn man diese Form und Art des Umgangs sieht, wo es nicht darum geht, wer ist schuld oder wer ist nicht schuld, dann kann man schon Angst kriegen, wie die Gesamtentwicklung im Endeffekt in den nächsten Wochen, Monaten, aber auch Jahren sein wird.
Das stimmt, das ist richtig. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, wir in Europa wissen jetzt zumindest, woran wir sind. Daran gibt es keinen Zweifel mehr. Und da gab es ja schon im Vorfeld Signale mit den Strafzöllen, die erlassen wurden im Fall von Mexiko, Kanada, dann gleich wieder zurückgenommen wurden. Jetzt die Ankündigung gegen die EU. Also lustig wird das Ganze nicht. Und das inmitten einer Zeit, die ohnehin von Krisen geprägt ist.
Also ich glaube, die Administration, die Trump-Administration hat ganz eine bestimmte Art, wie man Politik macht. Und ich glaube, haben einige nicht geglaubt, dass es so kommt, wie es jetzt gerade kommt. Und wir müssen uns wirklich auf Europa besinnen. Ne? Das wird natürlich auch überall angekündigt. Der Starmer hat ja gestern eingeladen. 20 Regierungschefs waren ja da. Die Frage ist ganz einfach, ohne die USA wird es nicht gehen. Das muss man auch deutlich sagen. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, es gibt da, sage ich mal, demnächst einen Angriff von Putin auf andere Staaten. Aber es ist schon bedrohlich, das muss man ganz einfach sagen. Und von hier aus zur Grenze der Ukraine ist es nicht so weit, wie, ich glaube, einige merken das gar nicht, wie dicht dran die Ukraine ist. Und welche Auswirkungen das dann auch noch auf Deutschland haben könnte. Mhm. Also wie gesagt, mir geht es nicht darum, jetzt mit Kriegsangst zu spielen, aber ich glaube, die Lage ist bedrohlicher, als sich das einige vorstellen können.
Aber also dass sicherheitspolitische da einiges passieren muss, ist meiner Meinung nach steht außer Frage. Der andere Aspekt ist ja Wirtschaftspolitik. Muss da auch Europa enger zusammenrücken? Denn mein Eindruck ist, die einzige Sprache, die USA verstehen, ist die auch des Geldes.
Ich fand das gestern ganz spannend. Es gibt ein norwegisches Ölunternehmen, die gesagt haben, ab sofort werden keine US-amerikanischen Kriegsschiffe mehr betankt, egal wie, ne? Also es gibt da Reaktionen aus der Wirtschaft, zumindestens in den skandinavischen Ländern oder speziell in Norwegen. Wenn ich mich da, ja, war glaube ich Norwegen. Und da zeigt man auf jeden Fall schon mal
klare Kante.
Ne? Klare Kante. Ja. So, ne? Also, und Donald Trump, zumindest meiner Ansicht, ne, da gibt es vielleicht auch andere, die dann den Podcast wieder hören und sagen, ne, der Osterlo, ne, hat sowieso keine Ahnung. Donald Trump reagiert eigentlich nur auf Härte.
Und das sagen viele, ja.
Das sagen viele, naja, gut.
Das lehrt ja auch der Blick zurück in seine erste Amtszeit. Da gab es ja auch schon mal Zölle, die dann gekontert wurden von der EU. Und da war das ja auch relativ schnell dann wieder vorbei.
Genau. Ne? Ich meine auch das Thema Panama-Kanal, Grönland ne? Und Golf von Amerika. Und ne? Ich meine, und dass Journalisten, also ihre Berufssparte im Endeffekt aus dem Oval Office jetzt bei Pressekonferenzen ausgeschlossen sind, die, sage ich mal, eher versuchen, neutral zu berichten und natürlich nur noch die
oder
Medien.
Auch kritisch, ja.
Ja, oder kritisch natürlich gegenüber der Trump-Administration, aber neutral ja trotzdem, ne? Dass die ausgeschlossen werden, halte ich natürlich auch für, ne, also relativ interessant. Ne? Ein Einblick ist natürlich auch das ganze Thema Elon Musk, ne? Wie natürlich auch seine Art wirkt. In Europa, glaube ich, Auftragseingang, Rückgang von 50% oder verkauften Fahrzeugen. Und auch das zeigt natürlich, wie zumindest die Menschen in Europa natürlich auch viele Dienstwagen dabei, das muss man ganz einfach sagen, gerade bei Tesla. Wie im Endeffekt das natürlich auch Einfluss hat, ne? bei Unternehmen natürlich.
Ja,
auch.
Führen Sie denn den Absatzrückgang tatsächlich auf das Verhalten von Elon Musk zurück? Es gab ja in der Vergangenheit immer wieder starke Schwankungen in den monatlichen Zahlen bei Tesla. Lässt sich das schon sagen, dass das eine Verweigerung der europäischen Kunden ist oder deutschen Kunden ist? Oder also, muss man noch abwarten?
Also ich persönlich, ne, man muss mal gucken, wie hoch ist der Dienstwagenanteil bei Tesla. Ne? Und ich glaube schon, dass einige Unternehmen Tesla aus ihrem Bestand rausgenommen haben und sagen, pass auf, du musst jetzt, was weiß ich, Hyundai oder Volkswagen oder Audi oder egal welches Elektroauto, weil man natürlich auch sagt, wir wollen Elektroautos innerhalb dieser Unternehmen fahren, weil es dann teilweise auch Vorgabe ist. Ich glaube schon, dass das sicherlich Einfluss hat.
Ja.
Ich glaube schon, dass da auch Unternehmen sagen, nee, also, ne, also mit der Handbewegung bei der Intronisierung von Herrn Trump mit dem rechten Arm nach oben reißen und, wo dann natürlich auch wieder unter, das war gar nicht so gemeint und das hat er damit gar nicht zeigen wollen. Wenn man da
das war mindestens unglücklich.
Wenn man auf historische Bilder guckt, dann mit dem auch dann so gegen die Brust schlagen, das war schon spannend. Also ich sehe da, wie gesagt, ich sehe da wirklich schwierige Zeiten auf uns zukommen, auf Europa speziell zukommen. Und es geht natürlich schon um Einigkeit in Europa. Und dann ist natürlich auch die Frage, was machen unter anderem natürlich so Länder wie Ungarn mit Herrn Orbán? Welche Richtung schlagen die denn ein? Ne? Das, also die Einigkeit wäre wünschenswert, aber ob es denn wirklich eine hundertprozentige Einigkeit gibt, das werden wir dann erst noch feststellen.
Ist ja auch die Frage, ob es sie geben muss, ob es nicht wichtiger ist, wenn die großen europäischen Mächte, also Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, gemeinsam agieren und andere werden sich ganz sicher anschließen. Davon bin ich überzeugt. Die Niederlande zum Beispiel, da habe ich eigentlich keine Zweifel.
Deswegen ist es natürlich absolut notwendig, dass nach der Bundestagswahl jetzt so schnell wie möglich eine Bundesregierung gebildet wird. Natürlich, wie alle Parteien, also die CDU, CSU und die SPD sagen natürlich handwerklich gut, ne, aber ich wünsche mir natürlich schon, dass Deutschland auch mit einer starken Stimme auftritt, mit einem Kanzler
und das schnell.
Mit einem Außenminister. Ne, ich glaube schon, nichts gegen Olaf Scholz, aber wer gestern die Bilder gesehen hat aus England, aus London, der hat natürlich schon gesehen, dass Olaf Scholz zwar noch mal ein kurzes Statement gegeben hat, aber er natürlich keine Rolle mehr spielt, was ja auch normal ist.
Ist normal, ne? Also, ja, klar.
So, und deswegen sage ich natürlich auch, man muss sich so schnell wie möglich einigen.
Und dazwischen sitzt die wichtigste deutsche Industrie, die Autoindustrie, und muss sich neu orientieren. Welcher Weg steht dir denn offen?
Also mal abgesehen von den Strafzöllen, da hat Volkswagen zumindest noch einen kleinen Vorteil. Wir produzieren ja in den USA mit einem Standort, Chattanooga. Es gibt auch ein Werk in Mexiko. Andere haben...
Die haben eine Atempause, aber da ist das ja im Prinzip auch schon die Strafzölle angeordnet.
Ja, aber gucken Sie an, wie Kanada sich verhalten hat und wie schnell im Endeffekt das Thema dann wieder vom Tisch war. Das muss man jetzt mal innerhalb der nächsten, würde ich mal sagen, 1 bis 3 Monate mal sehen, wie sich da die Situation entwickelt. Ich glaube persönlich, dass das Thema Strafzölle aus den USA mit Strafzellen in Europa, dass man dem wahrscheinlich gar nicht anders begegnen kann. Anders als, sage ich mal, mit dem Thema chinesische Produkte nach Europa. Ob da Strafzölle der richtige Weg ist, das weiß ich nicht. Ich persönlich würde mir aufgrund der Konstellation im Moment eigentlich eher eine stärkere Zusammenarbeit, ich spreche für mich als Person,
würde mir aber natürlich, als Experte.
Würde mir natürlich lieber eine stärkere Zusammenarbeit mit den Chinesen im Moment
tatsächlich
wünschen.
Ja,
weil, ja gut, Russland fällt aus, USA scheint auszufallen und wir sind natürlich wirtschaftlich abhängig von den Chinesen immer noch. Das muss man ganz klar sagen. Natürlich. Wenn man sich die Exportzahlen anguckt, wenn man sich im Endeffekt anguckt, wie viel Waren wir dahin liefern, wie viel die Chinesen nach Europa liefern, glaube ich, ist China ein wichtiger Wirtschaftspartner und Faktor. Und da muss man natürlich gucken, auf welcher Ebene man da stärker zusammenarbeitet. Ich persönlich muss auch ganz offen sagen, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überheblich an, aber als einziges ernstzunehmendes Unternehmen aus China, was das Thema Fahrzeugprodukte betrifft, sehe ich zurzeit BYD.
Ja,
alles andere, meine Meinung, und wenn ich mir das angucke, auch von der Qualität der Fahrzeuge, ich bin ja öfters unterwegs und gucke auch in den Verkaufsräumen und in den Autohäusern, sag ich, ist BYD wirklich ein Produkt, was uns Konkurrenz machen könnte, der europäischen Automobilindustrie, nicht nur Volkswagen. Aber beim Rest muss man erstmal sehen, wie sich das entwickelt. Und außerdem ist es in Europa natürlich so, wir haben eine Händlerorganisation und das gilt natürlich auch für Stellantis, das gilt für BMW, das gilt für Mercedes, das gilt für Europa in den Ländern. Und das ist das, was natürlich BYD im kleinen Rahmen bietet, aber andere gar nicht. Und es ist ja nun nicht so, dass die Fahrzeuge absolut fehlerfrei sind und du hast sogar keine Werkstatt brauchst und. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, den die deutsche Automobilindustrie hat mit ihrer Handelsorganisation.
Mit Sicherheit, das zeigen ja auch die Absatzzahlen. Im Moment spielen ja die Chinesen in den Zulassungsstatistiken eine absolute Statistenrolle.
Ja.
Also die fallen ja absolut in der Mini-Nische. Aber nochmal ganz kurz zurück, Herr Osterloh, über einen großen Teich nach Amerika. Sie haben das eben gesagt, ich finde das spannend, dass Sie sagen, mehr statt weniger China. Die Strategie von Volkswagen wäre ja eigentlich genau das Gegenteil. Die sagen ja, wir wollen den nordamerikanischen Markt stärken, Kanada, USA, Mexiko, um unabhängiger von China zu werden. Also Riesenwerke in Puebla, in Kanada wird eine große Batteriefabrik verbaut, das Werk in Chattanooga, das ist ja jetzt am ungefährdetsten. Aber sehen Sie diese Strategie in Gefahr?
Ich glaube, man muss, ohne auf dem chinesischen Markt kleiner zu werden, natürlich auf dem nordamerikanischen Markt wachsen. Das halte ich für sage ich mal, unabhängig voneinander. Die Strategie, zumindest solange ich da war, war ja immer, dass man sagt, wir sind in China gut aufgestellt und wollen in Nordamerika wachsen.
Besser sein, mehr Prozente bekommen, also einen
höheren Marktanteil bekommen, halte ich für immer noch richtig. Die Frage ist, wie natürlich die Dekrete von Herrn Trump das im Endeffekt zulassen. Das muss man ganz einfach sehen.
Aber da hängen ja Milliarden Investitionen dran. Kanada, 5 Milliarden für die Batteriefabrik ist ja eine Hausnummer.
Das stimmt, ist aber auch sehr gut subventioniert worden. Ne? War natürlich auch so ein bisschen Canada First, ne? Und American, also USA First, das war schon spannend. Ne? Also das muss man ja sagen, das ging, also die Entscheidung für Kanada ist natürlich deswegen auch gefallen, weil natürlich die Subventionen da auch gut waren. Das muss man ganz deutlich sagen.
Sehen Sie denn in dieser Großwetterlage, die wir jetzt haben, Volkswagen gut aufgestellt, jetzt auch speziell nach dem letzten Jahr? Das betrifft ja nun die deutschen Standorte. Tarifrunde, Sparprogramm und so weiter? Sind da die Weichen richtig gestellt?
Also ich glaube schon, dass, und dazu gehört natürlich auch die Produktoffensive, die 2026 ja beginnen wird. Ich glaube schon, dass wir mit den neuen Produkten, mit etwas anderen Design, dass wir da relativ gut aufgestellt sind. Mhm. Wie gesagt, der Wurm muss nicht dem Angler schmecken, sondern muss dem Fisch schmecken. Mhm. Und wichtig ist natürlich, dass wir unsere Produkte dem Kunden auch, so offerieren, dass er sagt, ich bin bereit, auch einen Volkswagen zu kaufen. Mhm. Ne? Und das heißt eben nicht nur Volkswagen, das heißt natürlich auch ein Audi, das heißt ein Skoda, das heißt natürlich auch ein Seat und ein Cupra. Das ist natürlich das Wichtigste. Mhm. Ne? Klar gehört meiner Meinung nach auch die Überlegung, wie kann ich das Thema E-Mobilität noch weiter nach vorne bringen dazu. Das ist meiner Meinung nach das Thema Infrastruktur. Also wer in Berlin wohnt oder in Berlin eine Wohnung hat, der weiß natürlich, wie im Endeffekt das Thema mit den Ladesäulen und mit dem Thema Infrastruktur da aufgestellt ist.
Trifft ja nicht nur Berlin.
Aber mal, sag ich mal, als große Stadt, als Beispiel, da gibt es dann für den einen oder für die andere von der Wohnung im nächsten Umkreis von 1000 Metern, also ich rede von einem Kilometer, keine vernünftige Ladesäule. Und das sind natürlich Antworten, die man dann auch geben muss, das ist klar. Ne? Also weil immer noch die Angst vorherrscht, dass die Reichweite der Produkte nicht ausreichend ist. Ne? Und da kann man natürlich so viel Werbung machen, wie man will. Und da kann man auch die Statistiken heranziehen, dass der Normalbürger eigentlich gar nicht mehr als 30 oder 50 Kilometer am Tag fährt. Und dass man viel Laden eigentlich nur für Menschen braucht, die wirklich auch viel fahren. Ne? Also die Zahlen jetzt in ungefähr 70 oder 80% nutzen ihr Fahrzeug nicht als mehr als 100 Kilometer am Tag. Und wenn man das sieht, spielt das Thema Reichweite eigentlich eine untergeordnete Rolle. Es geht, wie gesagt, meiner Meinung nach immer um das Thema Infrastruktur.
Ja. Das wäre jetzt eine von vielen Aufgaben für die neue Bundesregierung. Da geht es sicherlich um Rahmenbedingungen, es geht vielleicht auch um finanzielle Unterstützung, aber es muss meiner Meinung nach auch um Psychologie gehen. Also die CDU hat vor dem Wahlkampf gesagt, wir müssen an das Verbrennerverbot ran, müssen das nochmal überdenken. Ich kann mir vorstellen, dass das auch Investoren davon abhält, jetzt nochmal in Infrastruktur zu investieren. Also es ist ja zumindest in der politischen Diskussion immer mal wieder ein Hin und Her. Brauchen wir da mehr Commitment für die E-Mobilität?
Ich glaube nicht, dass wir da mehr Commitment brauchen, auch nicht meiner Meinung nach aus der Politik heraus. Vielleicht nochmal eine Prämie, um ein E-Auto zu kaufen. Das wäre natürlich wünschenswert. Mhm. Und wenn man hört, dass da gerade 200-400-Milliarden-Pakete, wovon ein 400-Milliarden-Paket ja wohl auch für die Wirtschaft geschnürt wird, wäre es natürlich schön, wenn das ganze Thema Förderung von E-Mobilität nochmal, zumindest aus meiner Sicht, nochmal zur Sprache kommt. Ich glaube, so wie das damals abgeschafft worden ist unter dem FDP-Finanzministerium von Herrn Lindner, hielt ich das nicht für richtig. Über Nacht hielt ich das für nicht richtig, das muss man ganz deutlich sagen. Und da gibt es ja auch Forderungen des Betriebsrates der IG Metall, darüber nachzudenken, da nochmal einzusteigen und im Endeffekt zu sagen, guckt euch das an. Das andere ist, wir haben natürlich mittlerweile auch Produkte bei Volkswagen. Es war ja eigentlich nicht gern gesehen, dass wir Hybride mit einer viel größeren Reichweite als 70 Kilometer anbieten. Und es ist ja keine Werbeveranstaltung. Und mittlerweile können sie einen Passat, einen Golf GTE mit 130, 140 Kilometern Reichweite als Hybrid haben. Und das ist natürlich ein ganz anderes Angebot, als wir das jahrelang gemacht haben. Es ging ja darum, die IDs nach vorne zu bringen und deswegen Hybride mit weniger Leistung, also Kilometerleistung der Batterie anzubieten. Und da geht Volkswagen ja einen anderen Weg. Das finde ich gut so. Und das wird sicherlich auch das Thema Absatz dann nochmal steigern.
Wie sehr, wie groß sind denn Ihre Hoffnungen? VW stellt ja im nächsten und im übernächsten Jahr, bringt zwei neue E-Modelle auf den Markt für 25.000 und 20.000 Euro Einstiegspreis. Wie sind denn Ihre Erwartungen, dass diese Modelle als Türöffner fungieren, also als Sympathieträger und auch, also endlich nach dem Motto, endlich mal wieder ein Volkswagen mit Blick auf den Preis und auch um die Akzeptanz für die E-Mobilität zu erhöhen?
Finde ich gut. Ist ja eine jahrelange Forderung
ich weiß,
gewesen.
Ja.
Die Frage ist bloß, da sollte man sich nicht täuschen lassen, das werden dann keine Millionenstückzahlen werden. Mhm. Da reden wir dann zwischen 100 und 200.000 Fahrzeugen mit einer Marke oder mit mehreren Marken. Und wie gesagt, für die einen und für den nächsten dann vielleicht auch nochmal, also mit dem etwas größeren dann auch in der gleichen Größenordnung, da reden wir in Häkchen über die Auslastung für eine Fabrik.
Mhm.
Ich glaube schon, dass die Fahrzeuge oberhalb von 25, also sagen wir 35, 45.000 Euro weiterhin ihre Berechtigung haben
und auch andere Margen bringen.
Ne? Ich meine, eins ist deutlich, und das ist ja beim Golf nicht anders.
Mhm.
Je besser ein Golf ausgestattet ist, umso höher ist natürlich der Ergebnisbeitrag.
Mhm.
Das, was das Unternehmen in Forschung steckt, was das Unternehmen im Endeffekt im Marketing und andere Dinge steckt, für sage ich mal, Verbesserung der Produktion und so weiter, das kostet natürlich alles Geld.
Mhm.
Ne? Und es geht ja nicht darum, dass die Dividenden, die ausgeschüttet werden, das eine ist, ne? Die Investitionen, die das Unternehmen jedes Jahr tätigt, sind natürlich die anderen. Ne? Und da reden wir, sage ich mal, über eine etwas höhere Summe als bei den Investitionen, als wenn wir über die Dividenden reden.
Volkswagen, wir kommen nochmal nach China. Volkswagen hat ja vor 2 Jahren begonnen, das China-Geschäft auch entwicklungstechnisch von Wolfsburg abzukoppeln. Ein Riesenentwicklungszentrum wird aufgebaut oder ist aufgebaut worden in Hefei. Ist denn diese Entscheidung heutzutage, Sie haben das ja gesagt, mehr China doppelt wichtig sozusagen? Also der zweite Effekt eher unfreiwillig durch die aktuelle politische Entwicklung, aber dass das China-Geschäft eigenständiger wird?
Also ich glaube schon, dass man, wenn man auf dem chinesischen Markt ist, dass man da natürlich auch noch näher am Kunden sein muss.
Mhm.
Und das heißt jetzt nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen, die das bis jetzt gemacht haben, nicht dicht genug am Kunden waren. Aber ich glaube, Entscheidungen müssen schneller getroffen werden.
Mhm.
Und wenn ich dann in China bin, und ich glaube, der Ralf Brandstätter macht da aus meiner Sicht einen sehr guten Job, wenn man das, sage ich mal, in den unterschiedlichsten Medien liest, glaube ich, sind wir da auf dem richtigen Weg.
Mhm.
Es ist nicht einfach, das will ich auch gleich sagen, aber das, was Ralf Brandstätter da auf den Weg gebracht hat, sieht für mich wirklich positiv aus. Aber das wird keine Sache sein, dass wir nächstes Jahr Rekordabsätze vermelden werden.
Mhm.
Ich glaube, das ist schon eine Frage von 5 bis 10 Jahren. Ne? Und
Geht ja auch ums Aufholen.
Es geht ums Aufholen, genau. Ja. Ne? Und wie gesagt, mit den neuen Produkten und einer größeren Nähe zu den Kunden direkt in China halte ich für eine gute Entscheidung.
Mhm. Zwei Gründe für die Entscheidung, das China-Geschäft abzukoppeln, waren ja einmal der finanzielle Aspekt. Der andere ist das Thema Entwicklungsgeschwindigkeit, also dass man in China schneller sein kann. Jetzt sind hier im vergangenen Jahr für die deutschen Standorte finanziell die Weichen gestellt worden. Muss es denn jetzt darum gehen, in Deutschland schneller zu werden? Wie sehen Sie da Volkswagen aufgestellt?
Also ich glaube, Volkswagen ist da mittlerweile sehr gut aufgestellt. Die Entwicklungszeiten haben sich ganz klar nach unten bewegt.
Mhm.
Und wenn es dann was zu entwickeln gibt, dann ist es eben so, dass man sagen kann, die Geschwindigkeit von China können wir auf jeden Fall erreichen.
Mhm. Darf ich dem entnehmen, dass es nicht genug zu entwickeln gibt?
Das habe ich damit nicht gesagt. Also dafür fehlt mir natürlich auch, sage ich mal, der Blick auf die neuen Produkte.
Mhm.
Ne, also es wird ja, wie gesagt, ein 20.000 Euro, ein 25.000 Euro Auto geben. Es wird natürlich auch weiterhin, sage ich mal, Facelift vom X bis Y geben. Das ist ja klar. Ne, aber natürlich wünschenswert wäre es natürlich, wenn es zusätzliche neue Produkte gibt. Natürlich auch zum Auslastung der Fabriken, das ist ja klar.
Mhm.
Volkswagen war immer ein Unternehmen, was neue Varianten beziehungsweise neue Märkte oder neue Produkte, also ganze Produktklassen im Endeffekt erschlossen hat. Und das war zum Beispiel der Audi A1, war ja ein Auto, was es gar nicht gab. Und dann war ja damals die Entscheidung, wir machen ein Einsteigerauto für Audi.
Mhm.
Da geht es jetzt gar nicht darum, dass ich das kritisiere, was wir da für eine Marge mitgehabt haben. Aber wenn du ein A1 gefahren hast, dann hast du dann später ein A3 gefahren und dann vielleicht ein A4 und ein A6. Ne? Also das Thema Einsteigerauto, deswegen halte ich auch diese 20.000 und 25.000 Euro Autos für absolut wichtig, wird auf jeden Fall den Markt öffnen.
Mhm.
Ne? Also,
ja.
Und natürlich dann auch, sage ich mal, sicherlich zu mehr Kunden führen.
Wie sehen Sie denn die Gefahr oder gibt es eine Gefahr? VW spricht ja mittlerweile davon, dass es eine östliche und westliche Hemisphäre gibt, wenn es um Software geht. Also großes Invest in den USA mit Rivian, großes Invest in China. Wie sehen Sie, da beurteilen Sie das, dass die Gefahr, dass Deutschland möglicherweise abgehängt wird?
Also wie gesagt, kann man nachlesen. Mhm. Es gibt ja Unternehmen, die sehr viel in KI investiert haben. Und US-amerikanische und die Chinesen haben jetzt eine Software auf den Markt geworfen als KI, die sie frei mit freiem Zugang, ich habe die mir selber aufs Handy runtergeladen, mit der erste Mal, die spähen jetzt sein Handy aus. Ne? Also wenn man sich die mal anguckt und sieht, ne, also wenn ich Fragen habe, mit welcher Geschwindigkeit die antworten, auf was die zurückgreifen, bin ich schon ziemlich beeindruckt und die haben das für relativ wenig Invest gemacht. Ne? Mhm. Also die Frage ist, ob das Invest in Software und KI, die getätigt worden sind, ob das überhaupt eine Größenordnung ist, die man hätte machen können, weil die Entwicklung geht ja stetig weiter.
Ja.
Das muss man deutlich sagen.
Mhm. Also sehen Sie die Gefahr? Interpretiere ich das richtig?
Ich sehe nicht die Gefahr. Ich glaube, dass man nicht von heute sagen kann, also das ist das Richtige, weil es kann ohne weiteres sein, dass morgen oder übermorgen was anderes kommt. Ich sage ja immer, das Thema Batterien, über die wir jetzt in den Fahrzeugen diskutieren, wenn das Thema Feststoffzelle fliegt, ne, und da gibt es ja zumindest aus meiner Sicht eine sehr gute Zusammenarbeit mit einem Unternehmen in Nordamerika, wenn das Thema Feststoffzelle fliegt, größere Reichweite, weniger Gewicht, keine Flüssigkeit, schnelleres Laden, dann wird keiner mehr über Verbrennerautos diskutieren. Aber das ist nicht heute, das ist nicht morgen. Das wird natürlich, wie gesagt, sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis das kommt. Aber dann haben wir wieder eine ganz andere Diskussion. Auch das Thema autonomes Fahren, Softwareentwicklung. Ne? Also ich ärgere mich immer, wenn ich mit meinem Auto fahre. Ne? Ich habe da das ganze Thema Lane Assist drin, ne? Muss aber alle 5 Sekunden, wird gleich einer wieder sagen, nein, das sind 15 oder was weiß ich, 10 Sekunden. Aber eigentlich muss immer das Lenkrad anfassen. Ne, und kannst es auch nicht ausschalten. Das ist ja das Schöne.
Ja, aus Sicherheitsgründen.
Kannst du schon ausschalten, aber jetzt, wenn du aussteigst, machst du einen Motor aus, musst du es hier. Nee, und ich bin ja früher auch immer so gefahren, ne, wenn ein Auto gerade ausläuft, läuft es gerade aus. Dann musst du das Lenkrad immer, sag ich mal, permanent in der Hand haben. Also da sind wir ein bisschen als deutsche Automobilindustrie nicht ganz so mutig, wie es andere sind. Und damit meine ich nicht Tesla. Ne? Also es gibt ja noch andere Unternehmen, die das Thema autonomes Fahren auf der Tagesordnung haben. Und da gab es jetzt auch wieder interessante Berichterstattung drüber, wie die deutsche Automobilindustrie, und da geht es nicht allein um Volkswagen, sondern die deutsche Automobilindustrie
in Summe
und die andere aufgestellt sind.
Ja. Wo müsste denn die deutsche Autoindustrie aus Ihrer Sicht zuallererst angreifen? Über die Produkte?
Also wir sind immer über Qualität, über Design gekommen und BMW macht ja, sage ich mal, sehr guten Eindruck im Moment. Bei Daimler sieht man ja, dass das nicht ganz so funktioniert, wie die sich das vorgestellt haben mit ihrem Oberklasse-Gedanken, also nur Autos noch zu bauen, wo im Endeffekt der Ergebnisbeitrag hoch ist. Audi versucht gerade den Turnaround zu machen. Die neuen Produkte kommen jetzt alle. Skoda läuft übrigens sehr gut, das muss man auch mal sagen. Ne? Ich glaube, da sieht man auch, dass...
Als einzige Marke im Moment im
Konzern. Ja, ich würde mal sagen, Skoda und Cupra, speziell Cupra.
Ja. Das hat, die gehören ja zusammen.
Ja, aber Cupra läuft auch, sag ich mal, sehr gut. Ne? Also die Idee, so eine Marke, so eine Submarke zu machen, wo ja viele nicht dran geglaubt haben, ne? Unter anderem auch Herbert Diess, ne? Der ja damals mit mir zusammen im Aufsichtsrat gesessen hat, zeigt ja, dass es auch geht. Ne? Über eine Submarke natürlich dann auch nochmal, sage ich mal, einen besseren Absatz zu bekommen mit attraktiveren Produkten. Ne? Und so ein neuer Name scheint ja nicht schlecht zu sein. So, und Volkswagen, meiner Meinung nach, sind wir da auf einem guten Weg, was das Thema betrifft. Und Golf ist eben eine Ikone und den werden wir sicherlich noch ein paar Jahre bauen. Und
es soll ja auch ein E-Golf geben.
Es soll auch ein E-Golf geben, genau. Mhm.
Ja. Also bleibt das Auto.
Tiguan ist ein super Produkt, einfach mal fahren. Mhm. Ja. Also ich glaube schon, dass wir mit dem Thema Produkte gut aufgestellt sind.
Mhm. Herr Osterloh, jetzt die Krisen häufen sich. Es wird immer verwirrender, aber ein fester Anker in der Volkswagen-Welt war ja die Gesellschafterstruktur mit den Familien. Da steht absehbar ein Generationswechsel an. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich die Volkswagen-Familie auch auf diese Eigentümerstruktur verlassen kann in einer neuen Generation im gleichen Maße? Oder haben Sie die Sorge, dass die jüngere Generation der Familien Porsche, Piech, Volkswagen eher als Invest sieht und weniger als Familienerbe?
Das muss man abwarten, was passiert. Eins ist klar, natürlich, wenn man so stark in ein Unternehmen investiert ist, dann ist das natürlich auch ein Risiko für den Investor, das ist klar. Wie die nächste Generation mit dem Thema umgehen wird, das werden wir sehen, wenn es da tatsächlich einen Wechsel gibt. Das wird noch ein bisschen dauern, zumindestens glaube ich das. Und dann werden wir sehen, wer denn tatsächlich von der Familie, die natürlich eben zur Zeit aus, sage ich mal, jetzt 8 oder 10 Köpfen besteht, das wird sich ja dann weiter verteilen, dann werden das ja vielleicht 50 sein, dann werden wir sehen, wie da die Entscheidungen dann fallen und wie die treffen. Ne? Also das wird sicherlich ein spannendes Thema.
Und wer dann Sprecher wird der Familien, das wird ja auch eine Rolle spielen.
Ja, ich glaube schon, dass, so wie es auch zu lesen war, jetzt erstmal Oliver Porsche sicherlich dann Nachfolger werden wird. Wenn man da aber sagt, nächste Generation, ich glaube, der ist auch 63 oder 64, nicht viel jünger als ich. So, und dann kann man natürlich auch mit 63, 64 noch 20 Jahre Aufsichtsrat sein, das ist ja klar. Na, aber die nächste Generation ist ja eigentlich um die 40. Ne? Ja. Also deswegen muss man sehen, was dann tatsächlich im Aufsichtsrat in den Aufsichtsrat aus der Familie heraus entsandt wird.
Es bleibt also spannend und auch möglicherweise muss sich Volkswagen auch zu diesem Aspekt nochmal Gedanken machen.
Volkswagen muss sich da keine Gedanken machen. Da müssen sich die Eigentümer Gedanken darüber machen, wer denn der oder die Richtige ist, um da im Aufsichtsrat zu sitzen.
Ja, aber möglicherweise, wenn sich die Eigentümerstruktur verändert, dann stellen sich ja neue Herausforderungen für das
Unternehmen. Da müsste ja jemand seine Anteile verkaufen und das sehe ich im Moment nicht.
Ja, na gut, das ist eine klare Einschätzung, Herr Osterloh. Vielen Dank.
Gerne.
So oder so bleibt es aufregend und spannend. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne, Herr Schweiger. Schönen Dank nochmal.
Ja, gerne.